Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Geistzeit, unserem Theologie-Podcast, mitten in der Reihe Was gibt's Neues von Gott? Wir haben ja schon eine Reihe von Folgen dazu veröffentlicht, dann aber irgendwann auch gemerkt, ja, es gibt Neues von Gott, aber das ist witzigerweise für Gott gar nicht so neu. Der hat ja eine richtig lange Geschichte, so ist ja richtig altes Thema, alte Frage. Wir haben als Menschheit immer wieder Neues mit Gott entdeckt. Gott vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich auch. Und heute wollen wir mal richtig weit zurückgehen. Wir, das ist Andi Loos, der mit dabei ist.
Ja, ich grüße dich, Thorsten. Bin ziemlich nervös, aufgeregt, gespannt. Das könnte eine ganz, ganz tolle Geschichte werden, wenn wir uns über die Geschichte Gottes unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Und unser Gast heute ist Konrad Schmid. Konrad Schmid ist in the house. Herzlich willkommen.
Hallo Thorsten, hallo Andi, ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute.
Ja, dich muss man nicht vorstellen in Zürich, dich muss man auch in der theologischen Welt nicht so vorstellen. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, darum kurz. Konrad Schmid ist Alttestamentler hier an der Universität Zürich seit vielen Jahren. Du hast auch in Heidelberg schon mal Theologieprofessor und kennst die theologische Szene im deutschsprachigen Raum international, weltweit bist du sehr gut vernetzt. Ich kenne viele, die Theologie studieren, auch schlicht von vielen Lehrbüchern, wo man sehr gut komprimiert mal das Wichtigste zusammengefasst hat. Was ich bei dir auch spannend fand, ist, du kommst aus einer, ja nicht nur christlichen Familie, sondern einer regelrechten Theologenfamilie. Dein Großvater war hier schon in Zürich, Pfarrer, hat eine Kirchenkunde verfasst über die Zürcher Kirche und du hast das einfach mal übernommen und gesagt, das gebe ich nochmal neu raus. Das ist wichtig, die Geschichte der Zürcher Kirche zu kennen. Das ist ein richtig dickes, spannendes Werk. Ich habe das richtig mal ganz durchgelesen. Für mich als Neuling in Zürich war das super spannend und fand sehr schön, dass jemand so vom Fach Altes Testament sich so interessiert für Geschichte bis zur Gegenwart. Wie ist das gekommen bei dir, dass du ein Mann der Wissenschaft bist, aber auch ein Mann der Kirche, ein Mann, der für Zürich und die Gegenwart steht, aber das mit ganz weitem Horizont?
Ja, ich denke, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, meine Biografie als Theologe hätte nichts mit meiner Herkunft zu tun. Mein Großvater, der Pfarrer war am St. Peter, mein Vater, der auch Theologe war, der auch Alttestamentler war. Und für mich war das eine faszinierende Welt, sich zu fragen, woher kommen wir eigentlich, wieso denken wir so, wie wir denken, was sind unsere grundlegenden Kategorien, mit denen wir die Welt verstehen. Und für mich war eigentlich immer die beste Erklärung, diejenige zu fragen, wie sind die Dinge zustande gekommen. Und das gilt für mich eigentlich, wenn man so will, als Alttestament, aber gilt für mich auch als Zürcher Reformierter. Das Alte Testament liest sich für mich wirklich wie eine Geschichte, wie unsere Religion entstanden ist, wie sie Form angenommen hat. Und auch der Zürcher Protestantismus lässt sich nicht anders verstehen als in einer historischen Perspektive, wie er eben zu dem geworden ist, was er nun ist.
Ja, sehr spannend. Ich möchte an der Stelle nochmal nachfragen. Ich bin so in mancher Hinsicht auch ein Spätlerner. Als junger Theologiestudent fiel es mir sehr schwer, meinen persönlichen Glauben an Gott und die Wissenschaft von den biblischen Büchern mit diesen Differenzierungen und dieser Vielfalt der Positionen zusammenzukriegen. Ich habe da gelitten. Mein ganzes Studium, es war für mich schwer. Ich habe irgendwann dann den Reichtum entdeckt. So, wenn ich die Texte wirklich verstehen will, ist es einfach wahnsinnig hilfreich, mal zu schauen, was die Profis da machen. Wie geht's dir damit? Wissenschaftliches Denken, persönlicher Glaube, in der Kirche sein, aber auch in der wissenschaftlichen Welt. Kriegst du das immer schon zusammen oder wie hast du das gelernt?
Ja, ich glaube, für mich gehören Religion und Denken zu jedem erwachsenen Menschen. Jeder Mensch muss sich irgendwie Gedanken über die Zufälligkeit und die Endlichkeit, auch das Gegebensein des eigenen Lebens machen. Und jeder erwachsene Mensch muss auch denken. Und wenn wir nicht irgendwelchen doppelten Wahrheitsstandards anheimfallen wollen, dann heißt das, wir müssen Religion und Denken zustande oder zusammenbekommen. Ich glaube, das Christentum hat das auch wirklich in zwei grundlegenden Entscheidungen gemacht. Im zweiten Jahrhundert nach Christus, als man gesagt hat, wir gehen mit der griechischen Philosophie, wir gehen nicht gegen die Philosophie, zentrale Kategorien der Gottesvorstellung, die im Christentum eine wichtige Rolle spielen, stammen aus der griechischen Philosophie und desgleichen dann noch einmal in der Zeit der Aufklärung, als man vor einer weiteren Weichenstellung stand. Gehen wir mit oder gegen die Vernunft, dann hat man, es war ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube letztlich ein erfolgreicher Prozess, dass man gesagt hat, nein, wir möchten eine Wahrheit über die Welt und in unserer Religion pflegen und wir möchten nicht irgendwie in den Esoterismus oder in die Gnosis abdriften.
Dankeschön. Wir werden das am Detail jetzt noch vertiefen, dass es wahrscheinlich auch bei den biblischen Texten so war, dass man immer wieder mal abgeglichen hat, was passiert um uns herum und wie kriegen wir das zusammen.
Ich finde das auch für mich persönlich eine wichtige Frage, weil es wabert ja so oft das Gespenst darum, wenn du dich dann mal vernünftig und auch kritisch und offen mit dem christlichen Glauben, seinen Inhalten und Praktiken auseinandersetzt, dann geht das auf Kosten des Glaubens. Und so haben wir immer wieder diese Trennung zwischen gläubig und vernünftig. Und für mich war das mal ganz, ganz wichtig, diese Angst hinter mir zu lassen, dass in dem Moment, wo ich mich öffne, wo ich auch kritische Rückfragen stelle, wo ich gucke, wie ist das alles gewachsen und eben nicht irgendwie das spalte frommes Herz und den Kopf ausschalte oder vor lauter Kopf kein gläubiges Herz mehr haben kann, sondern dass ich das gegenseitig befruchten kann. Es war für mich sehr, sehr wichtig. Also ich würde schon mal so ganz steil sagen, also wenn es wirklich einen Gott gibt, ne, und wenn es so etwas gibt wie eine Gegenwart Gottes auf dieser Welt, dann werden wir sie auch an dieser Stelle spüren. Ne? Lass uns mal direkt voll in die Vollen gehen. Ein Abschnitt, eine Sequenz jetzt in unserem Podcast, wer hat eigentlich Gott erfunden? Thomas Mann in seinem Roman Josef und seine Brüder hat dort ein Kapitel, das lautet, als Abraham Gott erfand. Und so Titel wie die Erfindung der Götter oder auch die Erfindung Gottes, die liegen heute genauso im Trend wie Gott eine Biografie oder Manfred Lütz Gott eine kleine Geschichte des Größten, finde ich auch so einen tollen Titel. Konrad, auch du sprichst davon, dass Gott eine Geschichte hat. Was meinst du damit?
Also vielleicht nochmal zuerst zurück zur Erfindung Gottes. Also ich habe das auch gesehen, dass es da einzelne Titel gibt, zum Beispiel von meinem Fachkollegen Thomas Römer, der am Collège de France in Paris lehrt. Ich habe ihn einmal gefragt, ja, also wieso hast du dem eigentlich diesen Titel gegeben? Denn die Erfindung Gottes, das suggeriert ja, da kommt etwas zum Vorschein, was es vorher gar nicht gab. Und da hat er gesagt, ja, also das hat der Verleger eigentlich so gewollt. Das verkauft sich ein bisschen besser. Also ich finde eigentlich angemessener, von der Entdeckung Gottes zu sprechen. Und die Entdeckung Gottes, das ist gewissermaßen einfach das Konzipieren von bestimmten Konturen oder Dimensionen dessen, was die Wirklichkeit ganz grundsätzlich bestimmt. Und für mich ist die Frage, ob Gott eine Geschichte hat, beziehungsweise ob Gott vor allem durch die Erfahrung der Menschen, die ihn beschreiben oder die Erfahrungen mit ihm gemacht haben, greifbar ist. Das ist für mich eine ganz grundlegende Kategorie, von der ich auch denke, dass sie absolut fundamental für den Protestantismus ist. Also der Protestantismus hat sich ja eigentlich gegen die Scholastik dagegen gewandt. Wir können nicht über Gott spekulieren, wie einfach über ein metaphysisches Objekt, dann verpassen wir ihn eigentlich von allem Anfang an, sondern wie Luther das gesagt hat, Gott und Glaube gehört zuhauf. Also wir können von Gott gar nicht anders sprechen, als von den Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Und das ist eigentlich, also man kann auch die Reformation ein Stück weit interpretieren als eine Wiederentdeckung der Bibel, also der biblischen Denkkategorien, dass die Bibel eben nicht in 1000 Paragraphen definiert, was oder wer Gott ist, sondern dass sie davon erzählt, wie Menschen diesen Gott erfahren haben. Und deswegen denke ich, ist also diese Frage nach, hat Gott eine Geschichte, haben sich diese Erfahrungen gewandelt, ist einerseits eine zutiefst biblische, aber auch eine zutiefst evangelische Herangehensweise an dieses Phänomen, das wir mit dem Namen Gott zu fassen versuchen.
Ich habe es auch bei dir gefunden, dieses, naja, wenn ich jetzt sage, berühmte Zitat von Philipp Melanchthon, dann ist das immer blöd, weil dann lauter Leute sich ausgeschlossen fühlen. Von daher hätte ich es auch gar nicht erwähnen müssen. Philipp Melanchthon hat mal wunderschön gesagt, also Christus zu erkennen heißt, seine Wohltaten zu erkennen. Und ich wurde erinnert, dass er was ganz Ähnliches auch über die Trinitätslehre, die ja auch ein jahrtausendelanges Spekulationsobjekt ist, hat er auch gesagt. Er sagte, die Geheimnisse der Trinität, die sollen wir anbeten und nicht zu knacken versuchen. Also das ist ein bisschen meine Paraphrasierung. Ne? Mich interessiert aber jetzt schon, was das für uns bedeutet. Du hast gesagt, also diese Unterscheidung einerseits eingezogen, dass Gott eine Geschichte hat, bedeutet natürlich nicht, dass es ihn mal nicht gab, dann kommt er in die Welt, dann hat er eine Geschichte, sondern du sagst, wir machen da Entdeckungen, sondern und zugleich sind aber unsere Vorstellungen, wie wir sie von Gott formen, wie wir sie konstruieren, aufgrund der Begegnungen, der Erfahrungen, die wir mit ihm machen, die wir dann deuten und interpretieren, das ist flüssig, das wandelt sich. Und die Bibel erzählt uns diese Geschichte von diesen Wandlungen Gottes, nenne ich das jetzt mal. Jetzt ist es ja dann schon irgendwie ein Unterschied, ob wir gerade... Ich auch als systematischer Theologe stelle natürlich die Frage, ja, wer ist jetzt Gott? Und ich frage nach einer Gottesvorstellung. Was muss denn jemand wie ich dann jetzt beachten, wenn er an die Bibel, an das Alte Testament herantritt?
Also ich möchte euch am liebsten ein vielleicht ganz modernes Beispiel bringen, das vielleicht illustrieren kann, wie man mit dieser Frage, wer ist Gott oder was ist Gott, umgehen kann. Wenn ich gefragt werde, wer bin ich oder wer bist du, dann ist die präziseste Antwort auf diese Frage nicht, ich bin 72 Kilo schwer, ich bin 1,75 Meter groß, ich habe einen IQ von so und so viel. Also diese definitorischen Zuschreibungen, sondern die präziseste Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist, wenn ich meine Geschichte erzähle. Und zwar meine Geschichte in der Selektivität, wie ich finde, sie hat mich geprägt. Und das muss noch nicht einmal die eine wahre Geschichte sein. Das ist meine Selbstwahrnehmung. Wenn ich jemanden, der mich gut kennt, fragen würde, wer bin ich, dann käme eine andere Geschichte hinaus. Und ich denke, genau so funktioniert einerseits die Bibel und andererseits sollte so auch ein Stück weit die Theologie funktionieren, wenn sie von Gott spricht. Also ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Also ich finde das schon für das erste, zweite Jahrhundert nach Christus eine ungemein moderne Entscheidung zu sagen im Neuen Testament, wir haben vier Evangelien und diese vier Evangelien, die lassen sich zwar mit Zwang harmonisieren, wie das der syrische Theologe Tatian gemacht hat, das hat sich dann aber nicht durchgesetzt, aber dass man sagt, dass die Wirklichkeit ist so komplex, dass man sie eigentlich multiperspektivisch wahrnehmen muss und andererseits eben auch historisch wahrnehmen muss. Und dass wir von Gott so denken, wie wir von ihm denken, das hat eben damit zu tun, dass bestimmte Erfahrungen und auch Verbalisierungen von Erfahrungen sich offenbar aufschlussreicher als andere erwiesen haben. Und so hat sich dieser biblische Diskurs ergeben, den wir ja nicht einfach einfrieren, sondern den wir weiterführen. Wir schreiben einfach unsere Fortschreiben nicht mehr in die Bibel ein, sondern wir produzieren unsere eigenen Texte, Predigten, Unterrichtseinheiten, Podcasts und da kommt es dann zum Vorschein.
Ich gebe unseren ZuhörerInnen gerade mal so ein bisschen ein Bild aus unserem Studio. Wenn man dem Konrad gegenüber sitzt, da sieht man ein Funkeln in den Augen. Die ganze Gestik bewegt sich. Der Mann, der ist hier in Bewegung. Wenn der über die Bibel spricht und darüber, dass die Bibel uns einfach, dass sie kein Interesse an einer Gottesvorstellung, an der Formulierung und Festschreibung einer Gottesvorstellung hat, dann empfindest du das anscheinend überhaupt gar nicht so als eine Schwächung der Bibel. Man könnte ja auch auf die Idee kommen und könnte sagen, ja, aber das ist doch so ein wichtiges Thema. Und wenn doch wir irgendwo rausfinden müssen, wer ist jetzt Gott, und dann schlagen wir es auf und für den Glauben wäre das doch auch wichtig. Und dann haben wir da die Offenbarung und das Wort Gottes und das nehmen wir jetzt und daraus machen wir dann eine Gottesvorstellung. Viele Menschen, auch aus meinem Umfeld, würden sagen, ja, das ist ja eine schwache Bibel, die der hat. Bei dir habe ich den Eindruck, nee, du feierst das ab. Das ist für dich der Reichtum der Bibel. Spüre ich das richtig?
Vollkommen. Also im Jahr 2007 hat der kanadische Religionssoziologe Charles Taylor ein Buch veröffentlicht, A Secular Age. Und da hat er eine ganz einfache Frage gestellt. Wieso war es um 1500 nicht möglich, nicht an Gott zu glauben? Und wieso ist es im Jahr 2007 fast nicht mehr möglich, an Gott zu glauben? Was ist da passiert zwischendrin? Der beantwortet diese Frage etwas umständlich, aber ein Gedanke hat mir sehr eingeleuchtet. Er sagt, das hat damit zu tun, vor allem mit dem englischen Deismus im 17. Jahrhundert, mit sozusagen in der Aufklärung, dass man angefangen hat, Gott gewissermaßen als eine jenseitige, passive Größe, die es zwar irgendwie gibt, den braucht es für die Schöpfung und für die Aufrechterhaltung der Moral, aber sonst hat er eigentlich mit uns nicht mehr viel zu tun. Und das sozusagen diese deistische Konzeption Gottes, eben die A der Bibel und B auch der protestantischen Grundunterscheidung zuwiderläuft, dass man fragt, was handelt Gott an uns, welche Erfahrungen macht mit, dass die eigentlich dazu geführt hat, eben, dass man gewissermaßen Gott da oben im Himmel ruhen lässt. Er hat dort seinen Frieden, aber er wird natürlich letztlich dann auch ein bisschen entbehrlich. Es gibt von meinem Kollegen an der Duke University in den USA, Brent Strawn, ein Buch, der hat dem den provokativen Titel gegeben, «The Old Testament is Dying». Und er ist Alttestament, er sagt natürlich nicht, das Alte Testament stirbt, aber er sagt und beobachtet richtig, wir haben gewissermaßen die Sprachformen, die Sprachkategorien der Bibel, die vergessen wir. Wir verstehen nicht mehr, wie man eigentlich lebensnah von Gott sprechen kann. Und er versucht eigentlich so dieses Konzept der Biblical Literacy, also dass man die Sprache der Bibel als solche wieder versteht, das versucht er wieder auf den Podest zu heben.
Ich argumentiere jetzt mal mit der Bibel gegen überzogene Vorstellungen von Menschen, die meinen, sie könnten die Bibel aufschlagen und finden da irgendwie 1:1 so eine Art Kochbuch oder Rezept für eine mögliche Gottesvorstellung, die sie sich kochen können. Wer das nämlich macht, wird feststellen, das oberste Gebot, das erste Gebot ist, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und sollst das auch nicht anbeten. Das gehört zu den hervorstechenden Merkmalen in der ganzen Art und Weise, wie die Bibel über Gott spricht. Und in den antiken Kulturen hat das schon immer für Verwunderung gesorgt. Ich fand das ein sehr interessantes Detail, was ich bei dir gelesen habe. Man könnte mutmaßen, dass der römische Feldherr Pompeius, als er 63 vor Christus Jerusalem erobert hat, ob er prüfen wollte, ob das jüdische Volk hier auch wirklich das verwirklicht hat. Denn er ging zum Entsetzen der Juden in das Allerheiligste. Und man könnte den Eindruck gewinnen, der wollte das mal checken, ob da wirklich nicht irgendwo doch ein Bild oder eine Statue steht. Was ist der Grund für das Bilderverbot? Welche Funktion hat es im Gottesglauben, in der Gottesvorstellung des Alten Testamentes oder dafür?
Der jüdische Monotheismus ist der älteste Monotheismus, den es in der menschlichen Geschichte gibt. Er war unglaublich erfolgreich. Das Judentum umfasst heute zwar weltweit nur etwa 18 Millionen Personen, aber die Tochterreligionen Christentum und Islam decken zusammen etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ab, 4 bis 5 Milliarden. Die Zahl ist etwas schwierig zu benennen. Ich denke, in diesen monotheistischen Systemen ist ein Gedanke von ganz grundlegender Bedeutung. Monotheismus heißt nicht, dass man die Anzahl der Gottheiten einfach auf eins reduziert, sondern Monotheismus heißt, dass man eine strikte Trennung zwischen Gott und Welt einführt. Das hat das Judentum nach dem Verlust des Tempels 587 vor Christus als eine intellektuelle, als eine religiöse Leistung zustande gebracht, die Grundunterscheidung einzuführen, dass Gott nichts Weltliches und die Welt nichts Göttliches an sich hat. Also sozusagen die Transzendenz Gottes wurde wirklich in einem ganz neuen Maße entdeckt in diesem monotheistischen System, und das führt dazu, wir haben das breit beschrieben in Deuteronomium 4 zum Beispiel, dass verboten wird, du darfst dir kein Bild machen Gottes in Analogie zu dem, was es im Himmel gibt, was es auf Erden gibt, was es im Meer gibt. Einfach deswegen, weil Gott nicht durch Weltliches abbildbar ist. Was aber ganz wichtig ist, das Bilderverbot bezieht sich auf gegenständliche Bilder, die man anbeten kann. Was nicht verboten ist, sind Sprachbilder, Denkbilder. Davon ist die Bibel voll, und das ist eigentlich auch die überhaupt unsere Chance, uns Gott anzunähern, über Metaphern, über bildliche Sprache.
Noch eine Anschlussfrage kommt mir jetzt so gerade. Könnte man ja auf die Idee kommen, eigentlich haben wir so ein fettes Buch wie die Bibel, vielleicht aufgrund des Bilderverbotes, weil man, also ich bin da ja nicht so, also bei weitem nicht so ein Experte wie du, aber dadurch, dass halt diese kultische Anbetung von Statuen oder Abbildung halt untersagt war, und jetzt sagst du, ja, die Bilder entstehen dann aber sehr wohl und sind auch legitim, versprachlichte und so weiter, das materialisiert sich ja dann in so einem fetten Buch. Das wäre ja eigentlich ein cooler Effekt.
Genau, also, und das hängt ja, also wenn du heute eine Landkarte Europa anschaust und fragst, wo ist der Fernsehkonsum höher, wo ist der Zeitungskonsum höher, wo telefoniert man eher, wo schreibt man eher eine E-Mail, dann gibt es eine ziemlich klare Grenze zwischen den traditionell katholisch geprägten Ländern eher im Süden und den traditionell eher protestantisch geprägten Ländern im Norden. Also der Protestantismus hat wirklich eine Kultur der Geistigkeit eingeführt, des Lesens, sozusagen der Schriftlichkeit, die eben eigentlich letztlich genau auf dem fußt, was du eben beschrieben hast, dass eigentlich eben das Verbot, Gott in weltlichen Kategorien darzustellen und anzubeten, zu einem unglaublichen Push geführt hat, die eigene geistige Welt zu entwickeln. Und Literaturwertung ist natürlich einer der unmittelbarsten Effekte, und dass das dann eben auch in die Alltagskultur geht. Eben im Norden schreibt man eher E-Mails, liest eher Zeitungen, im Süden hat man eher Fernsehen geschaut. Heute macht man das natürlich auch, also konsumiert Social Media und telefoniert.
Ja. Lass uns doch nochmal schauen jetzt in die Geschichte Gottes. Du hast so schön gesagt, die Frage, wer Gott ist, man muss seine Geschichte erzählen. Jetzt habe ich als Theologiestudent mir gesagt, ja, aber da müssen wir jetzt nicht viel Aufwand betreiben, weil die Geschichte ist ja klar, steht ja in der Bibel. Erst hat Gott die Welt geschaffen, dann gab es ein paar Krisen, dann hat er vor 4000 Jahren Abraham erwählt und seine Familie, vor 3500 Jahren hat er so ein kleines Völkchen in Ägypten erwählt, vor 3000 Jahren einen ganzen Staat mit David. Dann gab es vor 2500 Jahren Krise und so, und vor 2000 Jahren war in Jesus das Entscheidende. Damit war ich auch sehr glücklich und die Geschichte gefiel mir. Und ich habe wirklich damit gekämpft, dass ich in der alttestamentlichen Wissenschaft gelernt habe, ja, das ist die erzählte Geschichte. Aber die Geschichte der Literatur, der biblischen Texte, da sieht's noch mal ganz anders aus. Ich wollte das lange nicht wahrhaben. bis ich gemerkt habe, in meiner Geschichte kann ich die einfachsten Dinge nicht erklären. Zum Beispiel, dass Gott in den alttestamentlichen Texten über 6000 Mal einen Namen hat, den er ja nur braucht, wenn er einer von vielen ist. Und irgendwann hat er den gar nicht mehr, braucht ihn gar nicht mehr, was ja auch nur Sinn macht, wenn man ihn nicht mehr verwechseln kann. Und ich merkte, da ist was dran bei euch. Also es gibt noch eine andere Geschichte als die erzählte. Können wir da mal draufschauen? Wie ist das zustande gekommen? Wo kommt dieser Gott, Herr Adonai, Yahweh mit dem Namen und wie hat sich das entwickelt?
Ja. Also vielleicht zunächst eine grundsätzliche Bemerkung zu dieser Doppelperspektive auf die biblische Geschichte Gottes. Also ich glaube schon, dass das zentral ist, sich zu überlegen oder sich gewahr zu werden, dass es einen biblischen Zugang gibt und einen historischen Zugang zu dieser Geschichte Gottes. Und den biblischen Zugang hast du umrissen. Der historische ist derjenige, den wir religionsgeschichtlich konstruieren können. Und ich würde sagen, es kommt hier natürlich auch darauf an, dass man diese Perspektiven richtig zueinander in Beziehung setzt. Ich denke, es ist mit der Religion und der Bibelwissenschaft nicht anders als mit der Musik oder mit der Literatur. Also wenn ich ein Musikstück von Bach höre oder einen Roman von Dostojewski lese, dann liegt es zunächst nahe, das Werk immanent zu interpretieren. Ich kann das versuchen, mehr oder weniger unmittelbar auf mich wirken zu lassen. Und so kann ich auch die Bibel lesen, mit ihrer Geschichte Gottes, was schon bemerkenswert genug ist, dass die Bibel diese Geschichte oder eine Geschichte erzählt. Aber wenn ich mehr verstehen will, dann hilft es eben, diese Entstehungshintergründe auch zu kennen. Also der Pianist Alfred Brendel hat einmal gesagt, je größer das Verstehen, desto größer das Staunen. Also deswegen eben das Hinzusortieren der historischen, der religionsgeschichtlichen Perspektive sollte eigentlich helfen zu staunen, nicht das Staunen zerstören. Das wäre eine schwierige Sache. Nun, die Entwicklung Gottes. Also da würde ich auch sagen, wir sollten uns von einem atomisierenden Bild entfernen, wie wir diese Religionsgeschichte der Gottesvorstellungen rekonstruieren können. Sondern ich könnte mir in theologischer Hinsicht auch gut vorstellen, dass man diese Entwicklung Gottes interpretiert als ein immer stärkeres Durchdenken des Gottesgedankens. Also das, was wir vielleicht als Entwicklungsstufen identifizieren können, einfach das Entdecken von neuen Stufen ist. Und jetzt, also wir wissen, der biblische Gott ist zum ersten Mal bezeugt, außerbiblisch in einer ägyptischen Inschrift des 14. Jahrhunderts. Da können wir von Jahwe lesen, der irgendwo im Bereich des Negev dort bezeugt ist. Und das passt eigentlich sehr gut zusammen mit alten hymnischen Texten aus dem Alten Testament, Richter 5, das Deborah-Lied, Psalm 68, Deuteronomium 33, Habakkuk 3, das sind so Hymnen. Dort sehen wir auch, dass dieser biblische Gott irgendwo da im Süden, im Bereich des Sinai, ursprünglich religionsgeschichtlich beheimatet ist und dass er offenbar so etwas war wie ein Wetter- oder Sturmgott, denn er wird beschrieben, wenn er kommt, dass dann die Himmel triefen, alles ist voll Wasser, es scheinen auch Blitze auf und das passt eben zu dieser Typologie des Sturmgottes. Und dass dieser Gott nicht ursprünglich der Gott Israels war, eben er heißt irgendwie Jaho oder Jahwe, die Aussprache ist so ab dem 3. Jahrhundert vermieden worden aus Pietät gegenüber dem Gottesnamen, also 3. Jahrhundert vor Christus, dass der nicht ursprünglich mit Israel zusammengehört, ergibt sich eben nur schon aus dem Namen Israel. Also da ist das Element El drin und nicht Jahwe. Also diese Verbindung ist zwar sehr eng, der biblische Gott Jahwe und das Volk Israel, aber es ist keine ursprüngliche Verbindung.
Und wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Die Anfänge sind ja schwer zu rekonstruieren, die sind klein. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, vielleicht was in Ägypten, vielleicht irgendeine Gottesbegegnung oder ist das im Land entstanden durch andere Begegnungen?
Ja, also eben, das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. Religionen, aber auch Gottheiten tendieren dazu, ihre Ursprünge zu verschleiern. Sie sind von allem Anfang an da, die Bibel sagt ja auch, oder? Also Gott ist derjenige, der die Welt erschafft. Also Gott ist eigentlich älter als die Welt, obwohl diese Aussage eigentlich biblisch wenig Sinn macht. Also der biblische Schöpfungsbericht sagt ja nicht, die Schöpfung findet irgendwann in der Zeit statt, sondern das erste Werk ist die Erschaffung der Zeit. Die Zeit fängt überhaupt erst an zu laufen. Aber eben, wir können aufgrund dieser Inschriften auch weiteren außerbiblischen Bezeugungen eigentlich schon ziemlich deutlich sagen, dieser Gott kommt aus dem Süden und modern gesprochen ist er über Migration nach Israel gekommen. Er ist nach Jerusalem gekommen und Jerusalem ist eine der ältesten Städte der Welt. Das bestand schon vor David. Wir haben auch Texte aus dem vordavidischen, vorisraelitischen, vorjavistischen Jerusalem. Und Jerusalem, das ist die Stadt jetzt des Sonnenaufgangs, Uru Shalim, Shalim und Schachar, das sind die aufgehende und die untergehende Sonne. Und wir wissen auch aus der Beschreibung des Jerusalemer Tempels, dass der Ost-West ausgerichtet war, also dem Sonnenlauf entsprach. Und als jetzt dieser Sturmgott aus dem Süden, der Name Jahwe, kommt wahrscheinlich von der Wurzel Hawa, wehen oder fällen, wie das eben Blitze tun, als dieser Gott mit einer Migrantengruppe nach Jerusalem kam, vielleicht eben um die Zeit Davids herum, verschmolz oder hat sich diese Gottesvorstellung mit der indigenen solaren Gottesvorstellung in Jerusalem verbunden. Und diese, wenn man so will, Solarisierung Gottes war ein ganz enormer, eine enorme intellektuelle Leistung. Eben da würde ich sagen, da hat man angefangen, den Gottesgedanken wirklich ganz elementar neu zu denken und weiter zu durchdringen. Denn die Sonnengottheit ist im Alten Orient die für Recht und Ordnung da ist. Man muss sich das vorstellen aus der Perspektive eines antiken Menschen, was immer passiert, die Sonne geht jeden Tag auf. Sie nimmt denselben Lauf, das Sonnenjahr ist immer 365 Jahre lang, also eine unglaubliche Ordnungserfahrung. Und deswegen war die Sonnengottheit die Gottheit, die für Recht und Gerechtigkeit zuständig war. Und die Solarisierung dieses Sturm- und Berggottes, das bedeutet eben gleichzeitig auch eine enorme Rationalisierung. Das ist ein Gott, der für Gerechtigkeit, für Recht einsteht, der dann eben ultimativ sagt, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und nicht einfach Blitze schleudert oder Katastrophen bringt. Also das war ein unglaublicher Schritt. Und da denke ich jetzt eben, da kann man über die religionsgeschichtliche Rekonstruktion vielleicht doch sehen, oder woher bestimmte, also eben, dass ein Gott uns irgendwie sagt, wie wir zu leben haben, oder? Also, wo haben wir das in der Religionsgeschichte? Also, woher das eigentlich kommt, das ist dann, finde ich, wirklich interessant, das zu rekonstruieren.
Ich fand es in deiner Darstellung deiner Theologie des Alten Testaments mal spannend, die Parallele aufzumachen. Israel hatte so eine Phase ja als Gruppe, als Gemeinschaft tatsächlich sehr urwüchsig. Unser Gott, der hilft, der wie im Sturm. So dann die staatliche Phase und da werden andere Dinge wichtig. Gerechtigkeit, Recht, auch dieser hohe ethische Anspruch. Auch dann recht ähnlich wie im Alten Orient. Ein Heiligtum und ein König quasi als Stellvertreter, eine Priesterschaft, frühe Texte. So, und dann aber entwickelt es sich weiter in eine Zeit, wo große Imperien auftauchen und Israel sich so ab der assyrischen Zeit vor allem unter den Babyloniern und Persern im globalen Maßstab erstmal wieder finden muss. Und da tut sich ja offenbar noch mal richtig viel.
Ja, ich meine, das ist eine Grundregel der Religionsgeschichten, dass sich Menschen aller Zeiten, aller Kulturen gewissermaßen die göttliche, die himmlische Welt in Analogie vorstellen zu dem, wie sie ihre eigene Lebenswirklichkeit erfahren. Also dieses Theologumenon, also die Aussage von Gott, dass er ein König sei, Psalm 93 oder Exodus 15, das können wir religionsgeschichtlich festmachen, das setzt die Erfahrung eines eigenen Königtums voraus. Da kommt es dann eben auch zu Vorstellungen, wenn man so will, einer himmlischen Bürokratie, einer himmlischen Administration. Und tatsächlich, wie du sagst, mit den Assyrern geschieht noch einmal etwas völlig Neues. Also der Berliner Politologe Herfried Münkler, der hat ein wichtiges Buch geschrieben zu Imperien. Und zwar hat er alle Imperien aller Welt, aller Zeiten beschrieben. Das erste ist das Assyrische und das letzte ist das Amerikanische. Also die Assyrer waren wirklich die ersten, denen es gelungen ist, im damals bekannten Teil der Welt, im Vorderen Orient, eine weltumspannende politische Organisation zu etablieren. Und das ist eigentlich letztlich die Entstehungsbedingung für Monotheismen. Also, dass man davon ausgeht, dass ein Gott nicht einfach nur für sein Land, sein König, sein Volk zuständig ist, sondern für die ganze Welt, das setzt eigentlich geistesgeschichtlich diese Erfahrung einer weltumspannenden politischen Größe voraus. Und das ist eigentlich die erstaunliche Leistung in Israel und in Juda, dass man angefangen hat, Gott in diesen universalen Kategorien zu denken. Und das Interessante daran ist, dass das sozusagen nicht von den Assyrern gemacht worden ist, sondern von dieser Underdog-Religion, die eigentlich kaputt gegangen ist an diesem Imperium. Und ich denke, da zeigt sich auch ein ganz entscheidender Mechanismus. Oder? Also häufig sind es die Katastrophen und das Scheitern, dass die großen und auch erfolgreichen, die resilienten Entwürfe zustande bringen. Also neutestamentliches Beispiel, dieser Zimmermannssohn, der da als Messias-Prätendent gekreuzigt worden ist, dass der zum Begründer oder als Zentralfigur einer Weltreligion aufstieg, hängt ja auch mit einer Katastrophe und einem Scheitern und nicht mit einer Erfolgsgeschichte zusammen.
Darf ich da an der einen Stelle noch kurz nachfragen? Das heißt also, das hat ja dann jetzt im Hinblick auf das babylonische Imperium, der Tempel wird zerstört, 586, 87. Das ist ja irgendwie dann etwas sehr, sehr Tröstliches, wenn man dann einen Gott nochmal glauben kann, der noch einmal weit über der Macht dieser Imperien, zwischen denen man jetzt ständig aufgerieben wird. Also theologisch in der Fachsprache, das sind ja sozusagen soteriologische Bedürfnisse, die dann auch einfließen in die Gottesvorstellung, oder?
Genau. Also, und das ist wirklich ganz zentral, oder? Also muss sich das hier hilft der religionsgeschichtliche Vergleich, glaube ich, auch weiter. Ich meine, es gab viele andere Völker im Vorderen Orient, die Ammoniter, die Edomiter, die Moabiter und so weiter, die auch ihre Tempel hatten, die auch ihre Nationalgottheiten hatten, und die geistesgeschichtliche oder religionsgeschichtliche Regel ist, wenn diese Tempel zerstört werden, dann geht die entsprechende Religion unter. Wir kennen den Gott von Moab, Kamosch eigentlich nur aus Inschriften, aber nicht aus einer lebendigen Tradition. Und im Judentum, im entstehenden Judentum, nach der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier, hat man eben Wege gefunden, diesen Gott völlig neu zu denken. Also es fanden dann Prozesse statt, die uns auch heute noch im Christentum prägen. Also zum Beispiel, wenn man im Unser Vater betet, Unser Vater im Himmel, dass Gott im Himmel ist und nicht einfach im Tempel präsent. Das kann man in der alttestamentlichen Religionsgeschichte schön zeigen, dass gewissermaßen Gott nach dem Verlust des Tempels in den Himmel umzieht und dadurch natürlich dem politischen, militärischen Wirren entzogen ist. Oder eben, dass man im Pentateuch anfängt, die Vorstellung eines mobilen Zeltheiligtums an einem Berg im Sinai, im Nirgendwo, von dem auch die Bibel eigentlich gar nicht recht weiß, wo er überhaupt ist. Damit wird eigentlich die Gottesvorstellung eben immunisiert gegenüber politischen, militärischen Einflussnahmen. Und das ist wirklich eine absolut fundamentale geistige Errungenschaft.
Da hätte ich zum Ende jetzt noch eine Frage dieser Geschichte. So ist, es gibt ja einen großen Konsens, exilisch, nachexilisch entstehen die gewaltigen Linien der biblischen Geschichte, aber die entstehen in einer ziemlichen Pluralität. So, da gibt's die Schulen, die sehr positiv sind und sehr integrativ und sich einlassen auf die Umgebungskultur, ein sehr positives Bild offenbar auch der persischen Herrschaft haben und keine spannungsvolle Religion sind zu ihrer Umgebung, sondern so Gott regt das Ganze. Und dann gibt es die polemischen, die dualistischen, die konfrontativen Schübe bis hin zur apokalyptischen Idee, das wird ein großer Krieg, Gott und seine Feinde. Und die bleiben aber alle Juden. Wie kommt das, diese Pluralität, und dass man doch am Ende einen Kanon hat, der das zu integrieren schafft?
Ja. Man kann sagen, es ist nachgerade ein helvetisches Prinzip, das hier in der Bibel vorherrscht, dass man wirklich versucht hat, ja, offenbar gibt es hier unterschiedliche Wahrnehmungen der Gegenwart und man hat jeweils die andere Seite auch bestehen lassen. Also mein Kollege Ernst Axel Knauf hat gewissermaßen als Grundprinzip der Zusammenstellung der Bibel diesen römischen Rechtssatz herangezogen, audiatur et altera pars. Auch die andere Seite muss gehört werden. Und tatsächlich in der Perserzeit, die Perser waren, anders als man das im humanistischen Gymnasium lernt, aus biblischer Perspektive außerordentlich beliebt. Also die Perser, es gibt kein einziges Orakel gegen die Perser in der Bibel. Alle Völker werden mit Gerichtsaussagen irgendwann mal zugedeckt, die Perser nicht. Wieso? Weil sie ein relativ tolerantes System hatten der Religion. Da gab es vor allem priesterliche Kreise, die gesagt haben, mit Francis Fukuyama avant la lettre, das ist das Ende der Geschichte. So, Gott hat die Welt so gedacht. Wir haben unsere Religion, unsere Kultur, wir können im zweiten Tempel unsere Opfer bringen, wir haben unsere Schriften, alles bestens. Und andere sagten, nein, solange wir keinen eigenen davidischen König haben, solange das Judentum in der Diaspora ist, nicht heimgekehrt, solange stehen wir eigentlich noch unter dem Gericht. Und offenbar hat sich dann eben diese Multiperspektivität Raum verschaffen können. Und die Bibel ist gerade in ihren politisch-theologischen Aussagen deswegen ein vielstimmiges Dokument.
Du hast es gerade schon angedeutet, es gibt da Dynamiken und Gruppierungen, die sagen, da muss noch was kommen. Die Geschichte geht weiter. Und die Geschichte Gottes geht weiter aus alttestamentlicher Sicht. Öffnen sich da mehrere Stränge, jüdische, christliche, muslimische. Und das alles dann auch noch in einer Vielfalt von zigtausenden alleine christlichen Konfessionen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, kompliziert wird das jetzt mit Jesus. Menschen machen die Erfahrung, dass sie es in der Begegnung mit ihm letztlich mit Gott zu tun haben. Und der christliche Glaube geht davon aus, dass sich Gott in einer besonderen, überragenden Weise in Jesus von Nazareth erschlossen hat, wahrnehmen lässt, erfahrbar gemacht hat. Worin siehst du die besondere Anziehungskraft dieses Zugangs jetzt über Jesus Christus? Und warum ist das auch heute noch nicht einfach eine vergangene Geschichte, sondern warum ist das bis heute ja eine charmante, attraktive Möglichkeit zu glauben?
Ja, ich denke, in der Jesusgeschichte der Evangelien, so wie sie dargestellt wird, spiegelt sich vielleicht eine wirklich anthropologische Grundkonstante, die die Spezies Homo sapiens seit ihren Beginnen oder Anfängen prägt und auch fasziniert. Und ich würde das die menschliche Ultrasozialität nennen. Also wenn man fragt, was macht eigentlich den Menschen aus, neben anderen Lebewesen, neben anderen Tieren? Sehr interessant zu sehen, welche Zeit, welche Antwort darauf gegeben hat. In der Aufklärung im deutschen Idealismus hat man gesagt, es ist der Geist, es ist das Bewusstsein. Im 19. Jahrhundert, etwas später mit der aufkommenden Technik, hat man gesagt, der Mensch kann Werkzeuge machen, er kann die Technik beherrschen. Die heutige Antwort der Anthropologen ist, Menschen können kollaborieren. Sie können über große Gruppen hinweg. Sie können zusammenarbeiten, sie können solidarisch Projekte zusammenbringen. Und ich glaube, das hat die Gattung Menschheit wirklich zutiefst geprägt. Also wenn man einander nicht hilft, wenn man nicht solidarisch ist, wenn man nicht für die Schwachen sorgt, dann können diese Menschen nicht überleben. Und ich glaube, die Jesus-Geschichte mit dieser Gestalt, die sich also in einem Maße jetzt also sozial und gegenüber den Minderbemittelten zugewandt gezeigt hat, dass als diese Gestalt auftrat, das muss irgendwie einen derart grundlegenden Eindruck gemacht haben, dass man gesagt hat, in diesem Wirken Jesu können wir die Aktivität Gottes selber erkennen. Und ich muss sagen, also auch in unserer heutigen, vielleicht also, sagt ja, das Christentum ist jedenfalls in Mitteleuropa, nicht weltweit, aber Mitteleuropa ist es im Schrumpfen begriffen. Aber es gibt gewisse Erfolgsmomente, wo man sagen kann, da hat sich das Christentum so tief in die moderne Kultur eingeschrieben, dass es kein Zurück gibt. Und also ein Beispiel für mich war das Verhalten der Gesellschaften in der Corona-Epidemie, als es um die Impfungen ging und auch um Hilfestellungen. Da hat man nicht gesagt, also die ersten sind die Regierungsvertreter und die Wirtschaftskapitäne, hätte man ja sagen können, also die halten den Laden am Laufen, sondern man hat gesagt, die Alten, die Schwachen, die Kranken. Und da zeigte sich sozusagen diese grundsätzliche Überzeugungskraft, diese Option für die Schwachen und die Armen.
Ich werde gerade an ein Buch erinnert, was mir da echt die Augen geöffnet hat, von Rutger Bregmann, Im Grunde gut. Er zeigt das ja auch in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns lösen müssen davon, dass gerade wenn Krisen und wenn Chaos ausbricht, dass dann eigentlich die eigentliche böse Natur des Menschen und dann gehen wir alle aufeinander los, sondern er zeigt das bis hin auch zu unseren Vorfahren. Die entscheidenden Wechsel, die da auch evolutionsmäßig geschehen sind, waren einfach bestimmte Veränderungen, die es uns möglich gemacht haben, miteinander zu kooperieren, zu kollaborieren, Gesicht zu erkennen, Gefühle zu lesen. Und das hat uns stark gemacht bis heute. Das reibt sich aber, Konrad, das reibt sich ein bisschen mit diesen schrecklichen Erfahrungen, die wir ja auch gemacht haben, dass nämlich ausgerechnet der monotheistische Glaube nun doch auch viel Elend über die Welt gebracht hat. Wie gehst du damit um? Wie kriegst du das zusammen?
Ja, das ist eine Diskussion, die seit 25 Jahren im Raume steht, die sich mit dem Namen des kürzlich verstorbenen Ägyptologen und Kulturwissenschaftler Jan Assmann verbindet, der gesagt hat, ja, mit dem Monotheismus kommt eigentlich zum ersten Mal diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch in die Religionsgeschichte hinein. In der antiken Welt war es sonst möglich, man reist von Ägypten nach Mesopotamien, von Syrien nach Kleinasien und wenn man in den Einflussbereich eines anderen Gottes kommt, dann ist halt der zuständig. Aber die Monotheismen, die kommen jetzt zum ersten Mal mit dieser Unterscheidung, es gibt wahre Religionen und es gibt falsche Religionen. Er hat dann eben diese These formuliert, Monotheismen sind eigentlich verantwortlich für das Aufkommen von religiöser Gewalt. Und ich denke, also ich will das nicht 100% abstreiten, aber es gibt zwei Denkfehler, zwei Argumente, die da gegensprechen. Zunächst einmal kann man die Gegenprobe machen. Also die Assyrer waren Polytheisten. 3000 Götter, die da waren. Und die gehörten wirklich zu den grausamsten kriegführenden Nationen, die es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Also es kann nicht einfach an der Gottesvorstellung liegen. Und der zweite, wie ich finde, Fehler, der in dieser These Monotheismen verantwortlich für religiöse Gewalt ist, dass Monotheismus nicht Monotheismus ist. Es gibt exklusive Monotheismen, es gibt inklusive Monotheismen. Exklusive Monotheismen sagen, ich bin der wahre Gott, alles andere sind Nichtse, also alle anderen Gottheiten sind Nichtse. Und dass diesen Konzept Debatten eine gewisse Aggressivität eignet, liegt auf der Hand. Und es gibt aber auch inklusive Monotheismen, die sagen, es gibt einen Gott, nur einen Gott, aber es gibt unterschiedliche kulturelle, religiöse Zugänge unter sich. Und ich meine, ihr könnt euch fragen, also ich nehme an, alle Menschen bewegen sich, wenn sie Monotheisten sind, irgendwie auf diesem Spektrum zwischen Exklusivität und Inklusivität. Die Exklusiven sind eher für die Identität eines Monotheismus zuständig und die Inklusiven sind eher dafür zuständig, dass man eben miteinander leben kann. Aber ich denke, man kann hier sehen, dass die Vorstellung alleine nicht zu religiöser Gewalt führt, sondern die Art und Weise, wie man sie konzipiert.
Also als letztes habe ich noch die Frage gehabt in der Vorbereitung, wie denkst du das? Das hört sich ja so ein bisschen wie so eine Art Erfolgsgeschichte an, dass man sagt, ja, das beginnt da irgendwo im Süden, in der Wüste, im Negev, dieser Sturm- und Wettergott. Und dann durchdenkt man das. Du hast immer wieder gesagt, das ist eine großartige geistige Leistung. Da ist ganz viel Kreativität mit im Spiel und so weiter. Und jetzt landen wir bei unterschiedlichen Formen des Monotheismus bis hin zu diesem inklusiven Monotheismus. Also es wird eigentlich immer besser, sozusagen, man könnte sagen, eine Evolution. Ist es für dich auch denkbar, dass wir durch Erfahrungen Gottes sozusagen auch wieder in die andere Richtung uns bewegen, dass das nicht so was Lineares ist, so was Aufsteigendes? Liegt da nicht schon viel zu viel Bewertung auch drin? Kommen da vielleicht auch mal Zeiten auf uns zu, wo wir das Ganze noch einmal umdenken werden?
Ja, also das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt, denke ich. Also zunächst einmal, denke ich, sollte man sagen, Monotheismus als Denken der Einheit des Göttlichen ist nicht etwas, was irgendwann mal aufkommt. Man kann auch die altägyptischen Polytheismen zum Beispiel als monotheistische Systeme interpretieren. Einfach, es ist die Gesamtheit der Götterwelt, die gewissermaßen die Einheit des Göttlichen darstellt. Und was wir machen, sind dann eben gewisse Rekonstruktionen, die sich bestimmter Kategorien bedienen, die eben von außen an die Phänomene, die historischen Phänomene herangetragen werden. Eben die Kategorie Monotheismus, der Begriff taucht zum ersten Mal 1660 bei Henry Moore im englischen Deismus auf. Was die Entwicklung, die Evolution betrifft, da möchte ich zuerst sagen, wenn man das als Geisteswissenschaftler oder Kulturwissenschaftler, wenn man den Begriff kulturelle Evolution oder Evolution braucht, dann gilt das mittlerweile als recht politisch inkorrekt. Einfach deswegen, weil jede Evolution gewissermaßen die Abwertung der älteren Stufen beeinflusst. Und da bin ich selber sozusagen etwas liberal und offen, denn ich finde, gerade in der Geistesgeschichte kann man auf der einen Seite nicht auf die Kategorie von Entwicklungen, von Evolutionen verzichten. Aber was du sagst, finde ich ganz zentral. Sobald man das natürlich als einen unilinearen Prozess sieht, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man seinen eigenen Denkkategorien aufgesessen ist und nicht die tatsächlichen Phänomene oder Vernetzungen in ihrer Komplexität wahrnimmt. Zum Beispiel, also wenn im babylonischen Exil diese Gestalt oder diese Idee des Monotheismus aufkommt, dann kann man zum Beispiel sehen, dass dieser Monotheismus ein derart anspruchsvolles Konzept ist, dass es, also jetzt übertrieben gesagt, vielleicht 10 Minuten existiert hat im Kopf dessen, der das entwickelt hat. Und nachher hat man das aber wieder aufgefüllt. Also das Hiob-Buch zum Beispiel ist ein ganz klar monotheistisches Buch, aber trotzdem kommt eine Götterversammlung vor, der Satan taucht plötzlich auf. Also man versucht irgendwie die innergöttlichen Dynamiken dann wieder irgendwie durch subalterne Figuren zu symbolisieren. Also da merkt man eben, es gibt solche Gegenbewegungen.
Ja, jetzt müssten wir, da haben wir keine Zeit mehr für, aber Müssten wir über Trinitätslehre auch sprechen, ne? Ob da nicht auch so ähnliche Dynamiken am Werk sein könnten, religionsgeschichtlich.
Ja, ne? Und ob der Teufel zu den Folgekosten des Monotheismus gehört, ja, und wie man die genau wieder abwickelt, das wäre eine eigene Folge wert. Wir würden gern noch auf die Gegenwart schauen. Du hast vorhin ja so schön den biblischen Kanon gewürdigt als Werk helvetischer Weisheit, so ein schweizerisches Prinzip, das alles im Grunde zu Gehör kommt. In der Kirchenkunde, die du von deinem Großvater geerbt und weitergeführt hast, spüre ich das so du sagst, dass es im Grunde gelungen in der reformierten Kirche, die Vielfalt des christlichen Glaubens zur Geltung zu bringen. Du schreibst, wie sich das Licht in einem Prisma in viele Farben bricht. So erschließt sich das Evangelium jeder Zeit und jede Generation neu. So, und diese Vielfalt darf sich auch in der Kirche abbilden. Also ein starker Akzent auf die inklusive Kraft des Christentums. Und wir erleben gleichzeitig aber auch, dass diese integrative Kraft hier und da an Attraktivität verliert, dass polarisierende, dualisierende Religionsform auch im Christentum erfolgreicher zu werden scheint. Wie nimmst du unsere Zeit wahr? Ist es eine Glaubenskrise, eine Gotteskrise oder siehst du da irgendwo auch Anhaltspunkte für neue Hoffnung?
Also ich denke, tatsächlich ist natürlich das biblische Konzept verschiedener Perspektiven auf das Phänomen Gott, Glaube, Religion anspruchsvoll. Man kann, wenn man es polemisch ausdrücken will, auch sagen, es taucht da nicht die totale Beliebigkeit am Horizont auf. Also die Bibel formuliert verschiedene Verstehungsangebote und wir können dann, das Ingolf Dalfert einmal genannt hat, im Sinne einer Cafeteria-Religion an der Theke nehmen, was uns gerade passt. Ich denke, das ist tatsächlich zum einen korrekt beschrieben. Also ich finde es zentral und wichtig zu sehen, dass die Bibel tatsächlich verschiedene Stimmen hat und es anspruchsvoll ist, mit diesen Stimmen zu interagieren. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch nötig und ich finde es viel zu billig, hier den Beliebigkeitsvorwurf in den Vordergrund zu stellen. Denn ich denke, es ist ein grundevangelisches, grundprotestantisches Moment, dass man die Wahrheit der Bibel nicht more geometrico, also auf mathematische Art und Weise andemonstrieren kann, sondern dass die Mitarbeit des, wenn man so will, verstehenden Subjekts zentral ist. Also die Bibel kommt in einem schwachen Modus einher. Es sind nicht mathematische Wahrheiten, die sie versucht, den Menschen überzustülpen, sondern dieses Einverständnis, das Hören, oder dass der Glaube aus dem Hören kommt, wie es im Römerbrief heißt, das finde ich ist absolut zentral. Und das führt natürlich gewissermaßen zu einem Anspruch oder zur Notwendigkeit eines anspruchsvollen Umgangs, aber auf der anderen Seite, es ist dann auch kein billiger, sondern ein nachhaltiger Umgang mit diesen Verstehensangeboten.
Was würdest du raten? Wie können die Kirchen damit umgehen? Man hört ja auch in den Kirchen unterschiedliche Stimmungen. Manche wollen sich zurückziehen auf den Bestand. Andere sagen, wir müssen einfach den religiösen Bedürfnissen der Menschen folgen, wo immer sie hinführen mögen. Wie kann das gelingen, Profil zu haben, irgendwo eindeutig von Gott zu sprechen und das aber auch in einer Offenheit für Vielfalt? Hast du da Empfehlungen so aus deiner Überschau der Jahrtausende, was sich bewährt auf Dauer?
Nein, ich habe keine Empfehlungen, ich habe einfach eine persönliche Meinung. Ich habe es ganz zu Beginn des Podcasts einmal gesagt, für mich gibt es zwei grundlegende Erfahrungen des Menschseins, die für mich die absoluten Religionstreiber sind. Das ist die Erfahrung der Zufälligkeit und der Endlichkeit des eigenen Daseins. Niemand kann sich aussuchen, ob er oder sie im 20. Jahrhundert in Europa oder im 3. Jahrhundert in Afrika geboren wird. Und alle können sicher sein, dass sie spätestens nach 120 Jahren wieder abtreten von dieser Welt. Und ich glaube, es gehört einfach zu jedem Erwachsenen, verantwortlichen Erwachsenenleben, irgendwie einen kulturell reflektierten und auch kritisch reflektierten Umgang mit solchen Grunderfahrungen zu haben. Und natürlich kann man sich da allerlei dazu ausdenken, das machen die Menschen auch. Die Gruppe der Konfessionslosen ist zwar die stärkste mittlerweile, mit etwa 33%, Zürich und Schweiz, aber es ist ja nicht so, dass die sogenannten Konfessionslosen religionslos sind. sondern sie pflegen oder haben allerlei Gedanken. Und für mich ist die Grundfrage nicht, haben wir im 21. Jahrhundert noch Religion oder nicht, sondern haben wir gepflegte Religion oder ungepflegte Religion. Und eine gepflegte Religion ist für mich eben eine, die sich ihres eigenen Herkommens bewusst ist, vielleicht auch weiß, dass diese Art von Gott zu sprechen eine, also jetzt nicht eine notwendige, aber eine ist, die uns ungefragt prägt und die unsere Verstehenskategorien formiert hat, dass man versucht, eben dazu einen Umgang zu finden, der zeigt, also was die Alten dazu gesagt haben, ist vielleicht wirklich von einer gewissen Weisheit gesättigt, die nach wie vor auch heute den Menschen eine wichtige Antwort auf die zentralen Fragen ihres Lebens geben kann. Wir leben ja manchmal in der Illusion, dass unsere wichtigsten Probleme hier in der Welt durch bessere Halbleitertechnologie oder schnellere Autos oder mehr Kanonen zu lösen sind. Und ich glaube, das ist eine komplette Illusion. Es sind dieselben grundsätzlichen Fragen, die eben auch die Religionsgeschichte angetrieben haben.
Mhm. Tja, interessant. Wir müssen zum Abschluss ansetzen, Thorsten. Hm. Eigentlich schade, ich lerne hier mal wieder mega viel in unserem Podcast, in der Vorbereitung, auch jetzt im Gespräch. Wollen wir ein bisschen zurückblicken so auf ein paar, also ich habe es noch um so ein paar Highlights, die bei mir hängen geblieben sind. Also bei mir zum Beispiel ist der Gedanke auf fruchtbaren Boden gefallen. In dem Moment, wo man Gott als den einzigen Gott denkt, ist man irgendwo gezwungen, ihn auch wirklich mit allem, was in dieser Welt geschieht, in Verbindung zu bringen. Auch mit den üblen Sachen. Und also ich arbeite mich immer noch ab an diesen dunklen Seiten Gottes, die eben auch erzählt werden in dieser Geschichte Gottes. Also ein Gott, der nicht nur dafür sorgt, dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird, sondern ein Gott, der Hiob, also irgendwie hängt er da ja mit drin. Aus der Hiob-Nummer kommt er nicht raus, dass er ein Mann, der gottesfürchtig ist, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dass er zumindest einwilligt und zusieht, wie der zerknirscht wird in dieser Geschichte. Ein Gott, der sein Volk liebt und Nächsten- und Feindesliebe fordert, aber der auf grausamste Weise in Hunderten von Stellen des Alten Testamentes mit Gott in Verbindung gebracht wird. Also da sind wir wieder an diesem Punkt, wo ich einfach in meiner Glaubens- und Theologenbiografie echt ziemlich gestruggelt habe und merke, so dieser Ansatz, den du uns heute vorstellst, der hilft mir da, das ein bisschen abzupuffern, ne? Zu sagen, ich habe es dort mit Vorstellungen, mit geschichtlich gewachsenen Vorstellungen von Gott zu tun. Und wenn dann jemand meint, er müsste Gott jetzt darum bitten, dass er den Feinden eins auf die Fresse gibt und sie zernichtet und im Blut der Feinde dann umherschreitet und sein Schwert wächst, wohlan, das ist gut, dass ich diese Gewalt im Gebet austoben kann, aber es ist mitnichten so, dass ich mir da den Kopf zerbrechen müsste, wie ich das heute in einer einigermaßen stringenten Gottesvorstellung für mich so in Einklang bringe. Das ist für mich etwas, was ich auch den HörerInnen anbieten möchte und sage, überlegt mal, inwiefern das auch für euch ein Weg ist, dass wir bestimmte Dinge, die wir da so mühsam diskutieren und oft ja gar nicht irgendwie zur befriedigenden Lösung kommen, das klingt mir verheißungsvoll, so an dieser Stelle. Ich wollte da mal so ein konkretes Beispiel machen.
Also ich glaube, die Bibel hat das in aller Klarheit gesehen. Also eines der markantesten monotheistischen Bekenntnisse steht im sogenannten Deutero-Jesaja-Buch, Jesaja 45,7, da heißt es, ich bin Gott und keiner sonst, ich schaffe Heil und Unheil, ich schaffe Licht und Finsternis. Also das ist vollkommen klar, dass wenn man diese Idee der Einheit des Göttlichen vertritt, dass dann Gott tatsächlich für alles zuständig ist. Und ich bin oft gefragt, wie kann man das denn glauben, dass Gott auch für das Unheil, auch für die Finsternis zuständig ist. Und meine Antwort, die ich mir darauf zurechtgelegt habe, ist, dass ich sage, das ist ein sehr schwieriger Gedanke, dass Gott für das Unheil und für die Finsternis zuständig ist. Aber noch viel schwieriger ist der Gedanke, dass er nicht dafür zuständig ist. Dann öffnet man eben den widergöttlichen Kräften oder der Vorstellung widergöttlicher Kräfte Tor und Tür. Man beschneidet dann eigentlich Gott in seiner Souveränität. Und für mich ist wirklich ganz zentral, auch das kann man jetzt auch wieder historisch eigentlich begründen, ein Gott, der gewissermaßen nur ein metaphysisch überhöhter Weihnachtswunschzettel ist, der Garant meiner eigenen Prosperitätswünsche ist, was strukturell eigentlich eben diese Theologien der Nationalreligionen im Vorderen Orient war. Ein solcher Gott überlebt keine Katastrophen. Also wäre der biblische Gott so geblieben, dann wüssten wir heute von ihm auch nur aus Ausgrabungen und nicht aus einer jahrelangen Tradition, wo man über Jesaja 45 gepredigt hat in der Zeit der alten Kirche, in der Reformation, in der frühen Neuzeit, heute und ich denke auch in Zukunft noch.
Finde ich einen sehr tröstlichen Gedanken und auch wenn ich so auf die Geschichte zurückblicke, so wir führen das Gespräch gerade 2 Tage nach der US-Wahl, man hört so das Comeback des Jahrhunderts. Ich finde es doch sehr beruhigend, keiner kann besser Comeback als Gott, so dass der Glaube an Gott das assyrische und babylonische Zeitalter überlebt hat, Auferstehung Jesu, also Comeback erfahren sind die biblischen Geschichten. Hast du Hoffnung, dass Gott, der christliche Glaube, auch in unserer Zeit ein Comeback haben kann oder haben wird?
Selbstverständlich. Also Comeback, ist er denn wirklich verschwunden? Also ich denke, ich versuche jetzt denjenigen Leuten, die sich selber als konfessionslos gerieren, zu sagen, also ihr seid durch die christliche Religion, durch die christliche Gottesvorstellung ungefragt geprägt. Also einfach dadurch, dass ihr in diesen Kulturkreis hineingeboren worden seid und gewisse Elemente, wie zum Beispiel Solidarität für die Schwachen und Armen, das prägt euch auch hier und heute. Und gewissermaßen einen Horizont aufzubauen oder dem nachzudenken, der euer eigenes Leben in ein größeres Ganzes einsortiert, das denke ich, das sind Fragen, die jeden Menschen auch heute berücksichtigen muss. Und ich denke, also vielleicht ist das, brauchen wir, das wurde ja in der 500-Jahr-Feier der Reformation gesagt, vielleicht brauchen wir eine neue Reformation oder natürlich jedes religiöse, jedes kirchliche Gedankensystem, wie jede Bürokratie, neigt dazu, sich selber zu petrifizieren. Und ich meine, wenn wir vielleicht diese dynamischen Kategorien der Bibel wieder stärker machen, in unserer Binnen-, aber auch in unserer Außenkommunikation, dann kann man vielleicht eben diesen heißen Charakter der christlichen Religion wieder stärker machen. Und also ich selber gehöre nicht zu den Defätisten.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Wunderbar.
Und wir danken für das Gespräch. Alles Gute weiterhin und auch unseren Hörenden. Genießt die Folge, lernt weiter dazu. Es ist bereichernd. Alles Gute. Ciao.
Ich danke euch auch, ja.